Hallo und herzlich willkommen zur vierten von vier besonderen Folgen von Vanguard spricht, dem Arbeitsrecht-Podcast der Kanzlei Vanguard. Sie hören hier noch einmal Vorträge vom Tag des Arbeitsrechts, den Vanguard in Berlin ausgerichtet hat. Den ersten Vortrag hält Hannes Bark, den zweiten Linde Hahn und Svenja Geider und den dritten Julia Viol. Mein Name ist Christian Herrndorf und ich werde Ihnen vor jedem der Vorträge etwas zum Thema und den Vortragenden erzählen. Bei der Stellenbesetzung gibt es einige Stolperfallen, die sich aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ergeben. Welche das sind, erfahren wir im ersten Vortrag dieser Folge von Hannes Bark. Er gibt wichtige Hinweise, was vor und in der Stellenausschreibung zu beachten ist, sowie in den Absagen an die Bewerberinnen und Bewerber, die sich leider nicht durchgesetzt haben. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag.
Kommen wir zu dem nächsten Thema. Und lassen Sie sich bitte von dem putzigen Titel nicht unbedingt einschläfern. Das hat wirklich einige finanzielle und auch mögliche Reputationsschäden zur Folge. Gehen wir mal zunächst zu den Basics, also die verpönten Merkmale, die diese Stolperfallen eben hervorrufen können. Das ist einmal der streitbare Begriff Rasse, ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, die sexuelle Identität und dann aber das Alter, das Geschlecht und die Behinderung. Also nach unserer Erfahrung sind das gerade die drei Merkmale, auf die AGG-Hopper sich stürzen. Das Alter ist selbsterklärend. Bei dem Geschlecht meint die biologische Zuordnung des Menschen und bei der Behinderung ist es eine Beeinträchtigung der körperlichen Funktion, der geistigen Fähigkeit oder der seelischen Gesundheit. Was ist denn eigentlich das Risiko, was da besteht? Also rein theoretisch würde auch eine Unterlassung in Betracht kommen im Wiederholungsfall. Aber es sind die finanziellen Aspekte zum einen, Schadenersatz, also alle Vermögensschäden, unter anderem auch entgangener Verdienst. Das Problem für die AGG-Hopper ist in dem Bereich aber, dass sie nachweisen müssen oder darlegen müssen, dass sie der am besten geeignete Bewerber oder die am besten geeignete Bewerberin sind. Deswegen am relevantesten die Entschädigung nach § 15 Absatz 2 AGG und die ist verschuldensunabhängig und auf 3 Bruttomonatsgehälter begrenzt, wenn der oder die BewerberIn auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Da ist aber die Darlegungslast beim Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber muss darlegen und beweisen, dass eben eine fachliche Eignung nicht da ist und das im Vergleich setzen zu dem eingestellten Arbeitnehmer bzw. der eingestellten Arbeitnehmerin. Was diesen AGG-Hoppern entgegenkommt, ist, sie müssen nicht darlegen und beweisen, dass sie wegen einer Behinderung wegen des Alters oder wegen ihres Geschlechts benachteiligt worden sind, sondern nur Indizien. Das eine ist die Prüfung, ob die Besetzung mit einem schwerbehinderten Menschen möglich ist. Und das auch unter der Beteiligung, also soweit diese Gremien gebildet sind, der Schwerbehindertenvertretung bzw. des Betriebsrates oder Personalrates. Verletzt der Arbeitgeber diese Pflicht und legt der unterlegene schwerbehinderte Bewerber dar, dass diese Prüfungspflicht verletzt wurde, stellt das einen Indiz dar. Und ganz wichtig, und das habe ich so in den letzten Jahren immer mal wieder gemerkt, dass die Arbeitgeber zögern, mit der Agentur für Arbeit in Verbindung zu treten, einfach weil es ein administrativer Aufwand ist. Es ist jetzt nicht nur so, dass die Stelle gemeldet werden muss, sondern die Agentur für Arbeit muss in die Lage versetzt werden, einen qualifizierten Vermittlungsauftrag auslösen zu können. Das heißt, sie brauchen die Stellenbeschreibung, sie brauchen das Anforderungsprofil und es muss frühzeitig erfolgen. Das heißt, die Stelle kann nicht erst ausgeschrieben werden, sondern es muss im Vorfeld erfolgen. Warum mache ich das Ganze? Das ist eben auch ein Indiz und es war lange streitig, auch zwischen den Landesarbeitsgerichten, wie konkret muss da eigentlich vorgetragen werden. Viele haben gesagt, okay, das reicht nicht aus, einfach zu rügen oder mehrere Dinge zu rügen. Da wird dann gerügt, die Prüfpflicht wird verletzt, es erfolgte keine Verbindungsaufnahme mit der Agentur für Arbeit und auch die nachfolgenden Pflichten aus 164 SGB 9 wurden nicht erfüllt. Und dem hat das Bundesarbeitsgericht jetzt einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, der schwerbehinderte Bewerber muss das nicht darlegen. Er muss keine konkreten Anhaltspunkte darlegen, sondern er kann es einfach nur rügen. Und dann muss der Arbeitgeber nämlich substantiert vortragen, dass er diese Pflichten erfüllt hat. Und ich gehe davon aus, dass nach dieser Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht diese AGG-Hopper sich darauf stürzen werden, genau auf diese Entscheidung. Da ging es um die Unterrichtung des Betriebsrates nach Eingang einer Bewerbung eines Schwerbehinderten, aber ist auch anwendbar eben auf diese beiden Pflichten. Gehen wir auf die Stellenausschreibung. Die ist meines Erachtens weniger relevant. Also viele von Ihnen haben das eigentlich im Griff, dass sie möglichst neutral gehalten wird. Das heißt geschlechtsneutral, keine Anknüpfung an das Alter, also in beide Richtungen. Jüngere dürfen nicht diskriminiert werden, aber auch Ältere nicht. Natürlich darf auch nicht an die Behinderung angeknüpft werden und auch die ethnische Herkunft muss gleich behandelt werden. Es gibt bei geschlechtsneutral gibt es ein paar Ausnahmen. Das sind dann aber wirklich ganz krasse Ausnahmen. Also beispielsweise hat das BAG mal entschieden, dass der Nachtdienst in einem Mädcheninternat zulässigerweise nur für eine Frau ausgeschrieben werden kann. Also das sind wirklich krasse Ausnahmefälle. Was eigentlich nicht sein sollte, nur das bekannte MW, ist im Übrigen strittig. Also es gibt noch keine Entscheidung so wirklich zu dem MWD. Aber ich würde empfehlen, immer dieses MWD zu nehmen, ja? D für divers. Ich hoffe, dass das jetzt zum Schmunzeln bringt. Also Sekretärin gesucht geht auch überhaupt gar nicht. Das ist eine Benachteiligung des männlichen Geschlechts. Aber auch Young Professionals oder die Verstärkung für ein junges, dynamisches Team gesucht, knüpft dann auch wieder an das Alter an. Aber auch Deutsch als Muttersprache wäre dann eine Benachteiligung aufgrund der ethnischen Herkunft, da ich ja nur eine Muttersprache haben kann. Aber auch wenn ich sowas formuliere wie körperlich uneingeschränkt leistungsfähig, knüpft das an die Behinderung an und wäre unzulässig. Was grundsätzlich in Ordnung ist, ist MWD. Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen. Ich habe dahinter geschrieben, es ist grenzwertig. Also ich halte es für grenzwertig, ist vom BAG aber durchgewunken worden. Im Gegensatz zu dem vorherigen Beispiel wird ja hier nur eine Beschreibung des Unternehmens vorgenommen und gerade nicht eine Anforderung an den Bewerber gestellt. Was auch zulässig ist, ist erste einstiegige Berufserfahrung zu fordern, soweit das erforderlich ist, oder sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Wiederum Ausnahmefällen, also ich glaube, bei Piloten wurde das soweit durchgewunken und auch beim Polizeivollzugsdienst, dass man Altersgrenzen aufstellt. Hier nun nach Eingang der Bewerbung auch wieder Indizien oder also Verfahrensförderungspflichten, deren Verletzung dann ein Indiz für eine Diskriminierung wegen der Behinderung darstellt. Also der BR oder der Personalrat beziehungsweise die Schwerbehindertenvertretung soweit gebildet sind unmittelbar nach Eingang der Bewerbung beziehungsweise eines Vermittlungsvorschlags, der sich auf einen schwerbehinderten Menschen bezieht, zu informieren und unmittelbar nach Eingang meint sofort, nicht unverzüglich, nicht zusammen als Paket mit anderen Bewerbungen, sondern unverzüglich, also sofort. Weiteres Thema ist dann die Erörterung mit der Schwerbehindertenvertretung und dem Betriebsrat beziehungsweise dem Personalrat. Diese Pflicht, die trifft den Arbeitgeber aber nur, wenn er die Beschäftigungsquote nicht erfüllt und diese Gremien mit der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden sind. Der schwerbehinderte Mensch ist dann auch noch anzuhören. Da gab es auch lange Zeit einen Meinungsstreit, so getreu dem Motto, zwei Juristen, drei Meinungen. Also der 9. Senat des BAG war erst zuständig und hat gesagt, der Arbeitgeber muss erörterungspflichtig sein. Also die Gremien dürfen mit der beabsichtigten Entscheidung nicht einverstanden sein und er darf die Schwerbehindertenquote nicht erfüllen. Dann hat er wiederum gesagt, ob ich das jetzt alles noch so gutheißen möchte, sei jetzt mal dahingestellt oder wird jedenfalls in Zweifel gezogen. Und mittlerweile ist der 8. Senat zuständig und sagt, alle Voraussetzungen müssen vorliegen. Das gilt auch für die unverzügliche Unterrichtung aller Beteiligten und der Darlegung der Gründe. Alle Beteiligten meint aber auch den schwerbehinderten Bewerber. Ich habe das Thema Vorstellungsgespräch habe ich mal rausgenommen, weil die meisten AGG-Hopper werden eigentlich schon vorher aussortiert. Ich habe gerade ein Schmunzeln im Raum vernommen. Das freut mich, dass Sie das so sehen. Das sind aber tatsächliche Fälle, ja, in denen Arbeitgeber wirklich so die Absage formuliert haben. Habe ich mir nicht ausgedacht. Könnte ich mir, glaube ich, auch gar nicht ausdenken. Bei dem unteren Fall, also wir suchen eine Dame als Sekretärin, gab es dann noch einen ähnlichen Fall, wo dann gesagt wurde, der Chef will das so. Das Gute ist ja, außer Sie haben eben diese Erörterungspflicht bzw. die Begründungspflicht beim schwerbehinderten Menschen, dass Sie die Absage nicht begründen müssen. Und ich habe Ihnen einen Formulierungsvorschlag. Ja, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Bewerbung auf die Position nicht berücksichtigen konnten. Und wir senden Ihnen die Bewerbungsunterlagen natürlich unverzüglich zurück. Das würde ausreichen. Aber schicken Sie eine Absage, weil das ist nämlich auch der Beginn der Frist, der Entschädigungsanspruch nach 15 Absatz 2 AGG, nämlich innerhalb von 2 Monaten nach der Absage erstmal außergerichtlich geltend gemacht werden muss und 3 Monate nach dem Aufforderungsschreiben gerichtlich. Sagen wir, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Sei es, weil neue Sachbearbeiterin oder ein neuer Sachbearbeiter in der Personalabteilung und weiß es einfach nicht, kennt das Prozedere nicht. Kann alles passieren. Was kann der Arbeitgeber darlegen, um diese Vermutung widerlegen? Das eine ist, der Bewerber oder die Bewerberin erfüllt die zwingende Anforderung nicht. Zwingende Anforderung ist aber objektiv zu verstehen. Also es reicht nicht aus, dass Sie sagen, ich brauche einen Studienabschluss X oder Y, sondern das sind wirklich objektiv an die Stelle zu setzende Anforderungen, zum Beispiel die Approbation oder wenn ich bei meinen Leisten bleiben sollte, eben die Anwaltszulassung. Aber viel gewichtiger und viel praktisch relevanter ist die Darlegung eines systematischen Auswahlprozesses. Der Arbeitgeber, der muss in diesem Fall darlegen, dass er alle Bewerbungen gesichtet und nach einem gleichen Prinzip oder nach einem gleichen und bestimmten Verfahren behandelt hat. Dazu muss er die Bewerbung sichten und aussortieren, falls eine zulässigerweise angestellte Anforderung nicht erfüllt wird. Und alle Bewerbungen, die dann die gesteigerte Anforderung nicht erfüllen, müssen von vornherein aus dem weiteren Auswahlverfahren ausgeschlossen werden. Und das Verfahren muss konsequent zu Ende geführt werden. Deswegen muss man vortragen, wie viele Bewerbungen sind eingegangen, wie viele BewerberInnen wurden aus demselben Grund ebenso aus dem Auswahlverfahren ausgenommen, wie viele BewerberInnen, die die Anforderungen erfüllten, sind drin geblieben im weiteren Auswahlverfahren und dass der letztlich ausgewählte Bewerber alle Anforderungen erfüllt. Das Gute dabei ist, also ich kenne ja einige Ausschreibungen und man formuliert das ja in der heutigen Zeit relativ wachsweich, wenn ich das mal so sagen darf. Also da steht dann so ein idealerweise haben Sie erste Berufserfahrung oder so drin. Diese Anforderungen, die dann nach diesem Auswahlprozess sozusagen ausschlaggebend sind für die Aussiebung geeigneter BewerberInnen, muss nur Anklang finden in der Stellenausschreibung oder sich daraus herleiten lassen. Ja, also es muss nicht zwingend drinstehen, erste Berufserfahrung ist einschlägig. Und wenn dann nichts mehr hilft, dann kommt der Jurist noch mit dem Einwand des Rechtsmissbrauchs. Wie soll ich es formulieren, ohne dass ich angreifbar mache? Also es gibt Personen, so ist es dann auch definiert, die sich dann eben nicht bewerben, um die ausgeschriebene Stelle zu bekommen, sondern die, denen es nur darum geht, okay, ich möchte den formalen Bewerberstatus, habe eine Schwerbehinderung und ich vermute, der Arbeitgeber hat mit der Agentur für Arbeit keine Verbindung aufgenommen. Woraus schließt er das? Besser als jede KI scrollt er nämlich StepStone und Indeed und die ganzen Stellenportale durch und gleicht das ab mit der Jobbörse, also dem Online-Portal der Agentur für Arbeit und alles, was da nicht veröffentlicht ist, das wird dann angegriffen, ja? Also wird abgeglichen und auf jeden Fall hat er eben nur das Ziel, die Ansprüche auf Entschädigung und oder Schadenersatz geltend zu machen, was leider nicht mehr ausreicht und diese Rechtsprechung, die vom EuGH kommt, haben wir einem Rechtsanwalt zu verdanken. Also die Tatsache, dass eine Person eine Vielzahl erfolgloser Bewerbungen versandt hat und mehrere Entschädigungsprozesse geführt hat, reicht allein nicht aus. Was aber Indizien sein können, sind also eine offensichtliche Fehlqualifikation für die fragliche Position oder der Bewerber ist bereits in einem anderen, viel besser dotierten oder besser vergüteten, ungekündigten Arbeitsverhältnis. Er stellt erhöhte Entschädigungsanforderungen und was aber sehr relevant ist, das ganze Bewerbungsanschreiben deutet durch Betonung negativer Elemente, so ich habe für das und das nicht und das kann ich auch nicht und eben fehlende Informationen über die Einstellungsvoraussetzungen, dass er eigentlich eine Ablehnung der Bewerbung provoziert. Also sowas kann man da heranziehen, um das zu belegen. Nur weil er sich keine Mühe gemacht hat, reicht das nicht aus, aber das wäre ein Indiz. Vielen Dank.
Linde Hahn und Svenja Geider erklären uns im zweiten Vortrag dieser Episode, welche Phänomene mit Quiet Quitting und Low Performance verbunden sind. Es geht also um Fragen der inneren Kündigung und um Arbeitnehmer, die wenig oder gar nichts leisten. Wie stellt man eine solche Low Performance überhaupt rechtssicher fest? Wie kündigt man solche Arbeitnehmer richtig? Und wie können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber alternativ reagieren? Die Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt im zweiten Vortrag.
So, wir kommen zum Thema Quiet Quitting und Low Performance. Mit Low Performern hatten Sie in Ihrem Unternehmen vermutlich alle schon zu tun. Das sind die, bei denen dann der Manager irgendwann bei Ihnen auf der Matte steht und sagt, ich kann den nicht mehr sehen. Der macht nicht die Sachen so, wie er sie machen soll. Ich will, dass der rausfliegt. Während Quiet Quitting eher ein neuerer Begriff ist, der in letzter Zeit gerade auch in den sozialen Medien häufiger thematisiert wird. Um die Begriffe einmal abzugrenzen, weil es da immer mal wieder Unklarheiten gibt. Quiet Quitting, da ist der Begriff so ein bisschen irreführend, weil man ja erstmal, wenn man ihn übersetzen würde, denken würde, stille Kündigung. Tatsächlich haben die Quiet Quitter aber gar keinen Kündigungsgedanken gefasst. Es ist also gerade kein synonymer Begriff zur inneren Kündigung, sondern das umschreibt den Umstand, dass der Arbeitnehmer die vertraglich vereinbarte Leistung erbringt. Ja, das heißt, er macht genau das, was er im Austauschverhältnis schuldet, wofür er bezahlt wird. Er macht das sogar gut. Aber er macht halt nichts darüber hinaus. Er leistet keine Überstunden, er übernimmt keine freiwilligen Zusatzaufgaben, er checkt nicht mal kurz die E-Mails, auch nicht im Urlaub, sondern er macht das, was er machen muss. Die Gründe dafür sind tatsächlich ganz vielfältig, gerade bei den noch hier sehr jungen und frischen Generationen. Ja, das sind die, die sagen, wir wollen keinen Burnout bekommen, wir betreiben Selbstfürsorge. Aber die sagen eben auch, mein Job dient bei mir nicht der Selbstverwirklichung, sondern er dient eigentlich nur, dass ich mir meine Lebensgrundlage schaffe. Das heißt, der Arbeitnehmer ist derjenige, der den Dienst nach Vorschrift macht und nicht an die Kündigung denkt. Unterschied dazu, derjenige, der innerlich schon gekündigt hat, auch der erbringt wie der Quiet Quitter, wenn wir ihn so bezeichnen wollen, die vertraglich geschuldete Leistung. Auch bei dem kann es sein, dass er die Leistung gut erbringt, dass sie sagen, Mensch, das, was er macht, ist wirklich super, aber seine innere Einstellung ist eine andere. Das ist einer, der vielleicht schon einen Kündigungsentschluss gefasst hat oder die einfach generell negativ zum Arbeitgeber ist, der halt sagt, ist mir total egal, ob der Arbeitgeber Erfolg hat mit seinem Unternehmen oder nicht. Ich bin hier, um meinen Job zu verrichten. Da sinkt dann die Leistungsbereitschaft und da sinkt auch die Produktivität, einfach weil er diese innere negative Einstellung hat. Auch da hat es die gleichen Ursachen in der Regel wie bei den Quiet Quittern. Ja, die sagen, wir haben Angst vorm Burnout. Oder sie sind einfach unzufrieden mit dem Arbeitgeber. Und wenn wir uns dann die Low- bzw. die Non-Performer angucken, die kennen sie alle, da muss man mal so ein bisschen hinten sozusagen rum und sich überlegen, was schuldet denn so ein Arbeitnehmer eigentlich? Und das BAG definiert das so, dass der Mitarbeiter die arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllt, wenn er unter angemessener Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit die Leistung erbringt, die er bei angemessener Anspannung seiner geistigen und körperlichen Kräfte auf Dauer ohne Gefährdung seiner Gesundheit imstande zu leisten ist. Heißt auf verständlichem Deutsch, der Arbeitnehmer muss das tun, was er tun soll, aber nur so gut, wie er es kann. Er schuldet keinen Erfolg, das ist so der Unterschied zu den Werkverträgen. Aber wenn er nicht das tut, was er kann oder nicht das tut, was er soll, dann sind wir in der Low Performance. Und das kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Ja, das können Mitarbeiter sein, die ständig Raucherpausen haben, ständig auf der Toilette sind, bei anderen Kollegen stehen und quatschen, die eigentlich einfach nicht das machen, was sie sollen. Das können Mitarbeiter sein, die in der Arbeitszeit irgendwie private Sachen erledigen. Das können aber auch Mitarbeiter sein, die Weisungen, die sie als Arbeitgeber erteilen, einfach nicht so umsetzen oder so die Aufgaben nicht so erfüllen, wie sie es vorsehen. Wenn Sie überlegen, welche Reaktionsmöglichkeiten Sie da als Arbeitgeber haben, gerade um die Quiet Quitter abzuholen und auch um die abzuholen, die innerlich schon gekündigt haben, weil Sie ja sagen, Mensch, das, was Sie machen, machen die doch vielleicht auch gut. Eigentlich wollen wir ja so, woran liegt's, was kann ich tun? Zeigen Sie Wertschätzung, ja, das sind so die, nach empirischen Erhebungen die Punkte, die immer wieder aufgegriffen werden. Lassen Sie es zu, dass die Mitarbeiter Grenzen setzen. Und halten Sie sich auch an diese Grenzen. Schreiben Sie nicht am Sonntagabend eine kurze Nachricht. Hier, ich wollte nur mal die Woche besprechen, wenn der Mitarbeiter halt an irgendeiner Stelle signalisiert hat, möchte ich nicht, weil er es nämlich auch nicht muss. Überlegen Sie einfach, was diese ganzen New Work-Möglichkeiten eröffnen und behalten Sie das im Hinterkopf. Und dann kann das auch dazu beitragen, dass jemand, der eigentlich ein Quiet Quitter ist, sagt, Mensch, jetzt mache ich hier doch mal eine Überstunde, weil eigentlich zeigt mir der Arbeitgeber, wie gerne er mich da hat. Schaffen Sie Anreize, überlegen Sie sich, ob Stellen oder Bereiche geeignet sind, um Bonusvereinbarungen zu schließen, um Mitarbeiterbeteiligung auszuloben, um halt irgendwie, es müssen ja auch nicht immer finanzielle Anreize sein, es können ja auch quasi sachliche Anreize sein, die Sie schaffen können. Überlegen Sie da, was habe ich in meinem Unternehmen für Möglichkeiten? Weil das große Problem ist bei den Quiet Quittern und auch bei denen, die innerlich gekündigt haben, sie haben arbeitsrechtlich nur wenige Sanktionsmöglichkeiten. Eigentlich gar keine, weil die Leute machen ja das, was sie arbeitsvertraglich machen müssen. Sie haben erst dann eine arbeitsrechtliche Sanktionsmöglichkeit, wenn aus dem Quiet Quitting ein Low Performing wird. Und welche Möglichkeiten sie haben, sagt Ihnen Lynn.
Wenn wir jetzt bei dem Low Performer oder dem Non-Performer sind, also der Low Performer, der wenig oder schlecht leistet, der Non-Performer, der gar nicht leistet, dann stellt sich natürlich immer, dann kriegen wir ganz oft die Frage, was können wir denn jetzt machen? Wie können wir denn diese Leute loswerden? Häufig ist es so, dass wir diese Anfragen kriegen schon nach 3 Monaten, ich sage jetzt schon, oder meinetwegen auch 2 Wochen, ein Arbeitnehmer arbeitet nicht richtig. Da müssen wir dann immer erstmal die Mandanten enttäuschen und sagen, ja, das reicht leider nicht. Weil erstmal muss man so eine Low-Performance oder Non-Performance für einen ziemlich langen Zeitraum feststellen. Das ist der erste Schritt, der sich in dieser ganzen Diskussion um die Kündigung von Low- und Non-Performern ergibt. Sie müssen bedenken, der Arbeitgeber muss das nachweisen können, im Zweifelsfall. Der Arbeitgeber ist derjenige, der nachweisen können muss, hier liegt eine Low- oder eine Non-Performance vor. Eine Non- oder eine Low-Performance liegt vor, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin über einen signifikanten Zeitraum deutlich unter dem repräsentativen Leistungsdurchschnitt anderer Mitarbeiter oder aber unter dem eigenen früheren Leistungsdurchschnitt zurückbleibt. Da ergeben sich gleich mehrere Hürden. Dieser Satz hört sich ja schon kompliziert an und der ist auch kompliziert. Denn Punkt 1, was ist denn überhaupt der repräsentative Leistungsdurchschnitt? Also wie ist der messbar? Wie können Sie den überhaupt festlegen? Ist der festlegbar? Das ist vielleicht ein Unternehmen, wo eine Produktion vorliegt, wo das also wirklich, da kommen 100 Schrauben raus und jetzt kommen plötzlich nur noch 70 Schrauben raus. Da ist das vielleicht irgendwie nachweisbar. Aber wie geht man denn damit um im Marketingbereich oder in irgendwelchen Bereichen, die eben nicht so, wo es eben einfach keinen wirklichen Output, messbaren Output gibt? Wie geht man da damit um? Die zweite Frage ist, wann liegt denn eine deutliche Minderleistung vor? Da kann man sagen, das hängt immer vom Einzelfall ab, wie immer in der Juristerei. Aber es gibt natürlich Faustregeln. Also eine der Faustregeln, die das Bundesarbeitsgericht vorgibt, ist, wenn die Leistung über einen langen Zeitraum etwa mehr als 1/3 unter der durchschnittlichen Performance liegt, dann kann man wohl von einer Low Performance ausgehen. Die dritte Frage, die sich jetzt stellt, was ist denn ein signifikanter Zeitraum? Damit sind wir gleich am Anfang, wo ich gesagt habe, 2 Monate erarbeitet nicht gut. Das reicht meistens nicht. Meistens, auch da kommt es natürlich auf den Einzelfall an, aber meistens muss man sich da Zeiträume anschauen, die etwa 1 Jahr betragen. Und das ist natürlich schon eine der Riesenhürden, wo meistens so eine Kündigung wegen Low Performance, wegen Non-Performance schon ganz, ganz schwierig wird. Wenn ich jetzt aber das irgendwie trotzdem dokumentieren möchte, wenn ich also ein Arbeitgeber bin, der vorausschauend denkt, dann überlege ich mir vielleicht, naja, es gibt doch diese Performance-Improvement-Pläne, die so gehypt sind und in den Netzwerken rumgeistern. Diese Performance-Improvement-Pläne sind eigentlich eine ganz gute Sache. Man kann damit Low-Performance, Non-Performance dokumentieren. Diese müssen aber für einen langen Zeitraum aufgesetzt werden. Und ich rede hier von längeren Zeitraum als 3 Monaten, was oft gedacht wird, dass 3 Monate reichen könnten. Und vor allem müssen die sehr gut gemacht sein. Das heißt, die müssen Ziele enthalten, die realistisch sind, die messbar sind und die wirklich auch eine Low-Performance darstellen können. Da wird es manchmal schon schwierig, wenn man zum Beispiel im Marketingbereich ist. Was für Ziele sollen denn da überhaupt vereinbart werden und so weiter. Trotzdem, dieser Performance-Improvement-Plan ist nicht schlecht, aber er ist nicht so einfach zu verwenden, wie viele Arbeitgeber denken. Das war jetzt der erste Schritt, die Feststellung der Low-Performance. Jetzt gehen wir mal davon, von dem hypothetischen Fall aus, dass es alles wunderbar dokumentiert worden. Dann stellt sich ja die Frage der sozialen Rechtfertigung einer Kündigung wegen Low Performance oder Non Performance. Die erste Frage, die man sich dann immer stellen muss als Arbeitgeber, ist das Kündigungsschutzgesetz auf mein Unternehmen anwendbar, auf meinen Betrieb anwendbar? Wenn das nicht der Fall ist, wenn also nicht regelmäßig mehr als 10 Mitarbeiter in diesem Betrieb existieren, dann haben Sie Glück, dann können Sie diesen Low-Performer oder Non-Performer relativ unproblematisch loswerden. Sie können eine Kündigung aussprechen, ohne dass die Kündigung sich an den strengen Vorgaben des Kündigungsschutzgesetzes bemisst. Die Kündigung darf trotzdem nicht willkürlich sein, aber wenn Sie dafür Gründe haben, objektivierbare Gründe haben, dann wird es wohl möglich sein. Wenn Sie jetzt nicht in dieser schönen Situation sind, sage ich jetzt mal, dass das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet, dann kennen Sie ja die schwierigen Hürden des Kündigungsschutzgesetzes. Danach kann Kündigung nur aufgrund von 3 Gründen ausgesprochen werden. Das sind einmal verhaltensbedingte Gründe, personenbedingte Gründe und betriebsbedingte Gründe. Low-Performance und Non-Performance-Kündigungen stellen grundsätzlich Fälle der verhaltensbedingten oder der personenbedingten Kündigung dar. Verhaltensbedingt bedeutet dann, dass der Arbeitnehmer zwar kann, also er könnte arbeiten, er hat aber keine Lust, er will nicht. Die personenbedingten Gründe sind dann solche, wo der Arbeitnehmer zwar will, aber nicht kann, aus persönlichen Gründen. Wenn man diese ordentlichen Kündigungen aussprechen möchte aufgrund von personenbedingten oder verhaltensbedingten Gründen, sehr hohe Anforderungen. Nämlich bei einer verhaltensbedingten Kündigung müssen Sie sich dessen bewusst sein, dass meistens, in den allermeisten Fällen eine Abmahnung, einschlägige Abmahnung vorher ausgesprochen worden sein müssen. Sie können also nicht sagen, ah ja, wir haben die Low Performance festgestellt, dann können wir jetzt hier eine verhaltensbedingte Kündigung aussprechen. Nein, so eine Kündigung setzt voraus, dass der Arbeitnehmer vorher die Möglichkeit bekommen hat, sein Verhalten anzupassen. Er muss quasi einen Warnschuss bekommen haben. Bei der personenbedingten Kündigung gibt es die andere Voraussetzung, dass Sie nachweisen müssen, sollte es zu einem Kündigungsschutzverfahren kommen, dass dem Arbeitnehmer Hilfestellungen an die Hand gegeben wurden, dass ihm also die Möglichkeit gegeben wurde, auch sein Verhalten, seine Low Performance zu verbessern. So, was machen wir denn jetzt aber, wenn das irgendwie nicht funktioniert, eine Kündigung wegen der Low Performance oder Non-Performance nicht möglich ist, weil zum Beispiel keine ausreichende Dokumentation vorliegt oder weil keine genügend Abmahnungen ausgesprochen worden sind? Dann gibt es natürlich so den ein oder anderen Trick, sage ich jetzt mal, wie man hier trotzdem vielleicht zu einer Kündigung kommen könnte. Und zwar könnte man versuchen, eine Kündigung aus einem anderen verhaltensbedingten Grund auszusprechen. Das heißt, wegen einer Pflichtverletzung. Die Pflichtverletzung ist dann nicht die Low Performance an sich, sondern es ist der Verstoß gegen eine Pflicht. Zum Beispiel, es werden dem Arbeitnehmer konkrete Weisungen gegeben. Es wird ihm gesagt, du hast das und das zu tun, bis dann und dann, und der Arbeitnehmer tut es nicht. Wenn Sie also merken, da performt jemand low, dann sollten Sie sich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, einfach in den nächsten 2 Monaten immer wieder ganz konkrete Weisungen auszusprechen. Und sobald eine Pflichtverletzung, und zwar auch nur die kleinste Pflichtverletzung, vorliegt, erstmal wirksame schriftliche Abmahnungen auszustellen, um dann auf diesen Pflichtverletzungen und bei der nächsten Pflichtverletzung eine verhaltensbedingte Kündigung auszusprechen. Die zweite Möglichkeit, die sich stellt, ist ja, gibt es möglicherweise in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit einer betriebsbedingten Kündigung. Es kann ja sein, dass da also eine Low Performance festgestellt wird und diese Low Performance im Zusammenhang steht mit noch anderen Umstrukturierungen. Dann ist das eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann. Die nächste Möglichkeit ist die Prüfung, ob eine Versetzung dieses Arbeitnehmers auf einen anderen Arbeitsplatz möglich ist. Das geht einvernehmlich ohne Probleme, manchmal auch einseitig. Es kommt sehr darauf an, was in einem Arbeitsvertrag geregelt ist.
Wir wollen ja alle gemeinsam verhindern, dass es zu diesen Worst-Case-Szenarios, die Lynn jetzt gerade beschrieben hat, gar nicht erst kommt. Deshalb haben wir hier Ihnen nochmal so ein paar Möglichkeiten abgedruckt, den Eintritt des Worst-Case-Szenarios verhindern. Überprüfen und optimieren Sie Ihre Recruitingsphase. Überlegen Sie sich, das hatten wir vorhin bei der Fachkräfterekrutierung aus dem Ausland auch schon mal, welchen Bewerber suche ich, was muss der Bewerber mitbringen, was ist nett, wenn ich es im Hintergrund habe. Und überlegen Sie, ob Sie vielleicht auch potenzielle Kollegen, also sprich andere Mitarbeiter des Bereichs, in denen der Bewerber gehen soll, zu dem Bewerbungsprozess heranziehen. Ja, Sie haben ja das geballte menschliche Empfinden im Unternehmen. Suchen Sie sich jemanden raus, lassen Sie den mit dem Bewerber sprechen. Und wenn mehrere Ihrer Mitarbeiter das Gefühl haben, es könnte vielleicht nicht so matchen, dann ist es vielleicht auch so. Das wichtigste Credo: nutzen Sie bitte, bitte, bitte die Probezeit. Unsere Mandanten kennen das alles. Wir haben es Ihnen mehrfach schon gesagt. Sie bekommen in der Regel in der Probezeit, das heißt während der Zeit der Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes, in der Regel die beste Leistung eines Mitarbeiters. Ja, es braucht jeder eine Einarbeitungsphase, aber alles, was in der Zeit nicht läuft, was nach 3 Monaten nicht läuft und nach 5 Monaten nicht läuft, was essentielle Sachen sind, die werden sich auch im Monat 7 nicht ändern. Deshalb stellen Sie sich wieder Vorlagen ein, führen Sie nach 3 Monaten, empfehlen wir in der Regel, und nach 5 Monaten, damit Sie für den Fall einer Kündigungsentscheidung auch noch genügend Zeit haben, um an den Betriebsrat heranzutreten. Setzen Sie sich wieder Vorlagen ein, sprechen Sie mit der Führungskraft, sprechen Sie auch mit anderen Mitarbeitern des Bereichs, sprechen Sie mit dem Bewerber und treffen Sie dann eine Entscheidung. Und wenn das Bauchgefühl bei Ihnen sagt, es passt nicht, dann entscheiden Sie sich bitte im Zweifel gegen den Mitarbeiter. Das vermeidet für Sie im Monat 7 dann sehr viel Ärger, wenn nämlich dann das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Überlegen Sie, wie Sie Ihre arbeitsvertraglichen Regelungen optimieren können, ob Sie vielleicht Bonussysteme einführen oder eben diese Mitarbeiterbeteiligungsregelungen. Aber überlegen Sie auch, ob Sie in Ihre arbeitsvertraglichen Muster Versetzungsklauseln aufnehmen. Und der letzte Punkt, optimieren Sie Ihre Prozesse im laufenden Arbeitsverhältnis. Der von Lynn erwähnte Performance Improvement Plan, betreiben Sie Performance Management und nicht nur bei Low Performern. Führen Sie Feedbackgespräche mit Ihren Mitarbeitern und auch mit anderen Mitarbeitern, die quasi mit demjenigen zusammenarbeiten. Reagieren Sie klar auf Pflichtverletzungen mit Abmahnung, Ermahnung, Versetzung, Kündigung, wie auch immer. Und erteilen Sie klare und unmissverständliche Weisungen. Das macht in der Regel die Zusammenarbeit deutlich einfacher. Vielen Dank.
Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel bedeuten große Herausforderungen für viele Unternehmen. Eine Möglichkeit, diesen zu begegnen, hören Sie jetzt im dritten Vortrag. Das ist die Weiterbeschäftigung von Altersrenten. Welche Varianten es dazu gibt, wie solche Arbeitsverhältnisse befristet werden können und was die Rechtsfolgen all dessen sind, erklärt uns Julia Viol in ihrem Vortrag. Viel Spaß dabei.
So, zum Abschluss des heutigen Tag des Arbeitsrechts von mir noch was zur Weiterbeschäftigung von Altersrentnern. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es tatsächlich so, dass immer mehr Altersrentner in den Unternehmen, die wir so betreuen, weiterbeschäftigt werden. Und ich möchte Ihnen heute ein Instrument an die Hand geben, das es schon seit 2014 gibt, das aber tatsächlich die meisten Personal- und Rechtsabteilungen gar nicht so kennen, beziehungsweise auch die Voraussetzungen nicht so genau kennen. Und es ist eine super Sache, wenn Sie Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, befristet weiter beschäftigen möchten. Ich habe Ihnen so ein paar Hintergründe mitgebracht als Statistik und Motivation. Warum werden eigentlich so viele Altersrentner mittlerweile weiter beschäftigt? Wenn wir mal so 20 Jahre zurückdenken, da war das noch gar nicht so. Aufgrund des demografischen Wandels werden im Jahr 2030 das Verhältnis der über 65-Jährigen zur Zahl der 20- bis 65-Jährigen nahezu 1:2 betragen. Heute ist es 1:3. Die Erwerbstätigenquote der 65- bis 69-Jährigen stieg in den letzten 15 Jahren von 7 auf über 17%. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Und ja, es kann sich dann auch die Frage gestellt werden, ist die Rentnerbeschäftigung eins von mehreren Mitteln gegen den Fachkräftemangel? Die Frage, wie Sie Altersrentner beschäftigen können. Arbeitsrechtlich gesehen richtet sich danach, wie kann man das eigentlich machen? Man kann unbefristet weiter beschäftigen, ja, also einfach ohne eine Befristung zu vereinbaren, einfach ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, wie Sie das mit allen Ihren Arbeitnehmern haben oder mit den meisten Ihrer Arbeitnehmer. Und dann können Sie Altersrentner auch nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz befristet weiter beschäftigen. Das heißt, Sie brauchen in der Regel einen Sachgrund, wenn es nicht die Begründung eines nullen Arbeitsverhältnisses ist. Oder, und darauf will ich heute schwerpunktmäßig eingehen, Sie können nach § 41 Satz 3 SGB Römisch 6 seit 2014 ein Altersrentner weiter beschäftigen, und zwar befristet, ohne dass Sie einen weiteren Sachgrund benötigen. Das ist im SGB Römisch 6 geregelt und nicht im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es einfach so viele Personaler diese Regelung gar nicht kennen, weil man sie im SGB versteckt hat. Aber heute decken wir sie auf. Wenn Sie vor der Frage stehen, wie beschäftige ich jetzt einen Rentner befristet, dann hängt die juristische Gestaltung, gehe ich über das Teilzeit- und Befristungsgesetz oder nutze ich die Möglichkeit im SGB Römisch 6, hängt maßgeblich davon ab, ob Sie eine Weiterbeschäftigung, also Sie haben den Mitarbeiter schon im Arbeitsverhältnis und der erreicht jetzt die Regelaltersgrenze, oder ob Sie eine Neueinstellung haben und ob der Arbeitsvertrag des bereits beschäftigten Mitarbeiters eine Regelung beinhaltet, nach derer das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn die Regelaltersgrenze erreicht wurde. Es muss auch nicht nur der Arbeitsvertrag sein, manchmal steht es auch im Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung. Denn nur für diesen Fall, ich habe einen Menschen, der die Regelaltersgrenze bald erreicht und dieser Mensch hat eine Regelung in seinem Arbeitsverhältnis, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet mit Erreichen der Regelaltersgrenze, nur dann können Sie von dieser tollen Möglichkeit des Paragraphen 41 Satz 3 SGB Römisch 6 überhaupt Gebrauch machen. Ich habe Ihnen hier einmal den Paragraphen 41 Satz 3 SGB Römisch 6 mit dem Paragraphen 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz, der also die ganz normale Befristung, die auch nicht für Altersrentner gilt, regelt. Sie haben beim Paragraphen 41 Satz 3 haben Sie nur die Weiterbeschäftigung. Das heißt, Sie müssen einen Arbeitnehmer schon im Arbeitsverhältnis haben und Sie brauchen eine Regelung im Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag hinsichtlich der automatischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Dann brauchen Sie auch keinen weiteren Sachgrund. Bei § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz, dieser ist anwendbar bei jeder Neubeschäftigung. Also immer wenn Sie jemanden, der schon Altersrentner ist, neu einstellen, müssen Sie prüfen, ob Sie eine Befristungsmöglichkeit nach § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz haben. Das heißt, wenn dieser Mitarbeiter noch nie in Ihrem Unternehmen beschäftigt war, dann können Sie auch ohne Sachgrund befristet einstellen für bis zu 2 Jahre. Wenn dieser Mitarbeiter schon mal irgendwann in Ihrem Unternehmen beschäftigt war, dann brauchen Sie einen Sachgrund. Beispielsweise die Vertretung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin oder dass Sie vielleicht auch Projekte haben, für den Sie diesen Mitarbeiter von früher wieder rekrutieren und sagen, Mensch, das könnte doch unser Mann sein oder unsere Frau. Oder aber Sie haben eine Weiterbeschäftigung eines derzeit schon bei Ihnen beschäftigten Arbeitnehmers, aber keine Klausel hinsichtlich einer automatischen Beendigung. Denn nur weil jemand Altersrentner wird, bedeutet nicht, dass das Arbeitsverhältnis endet. Haben Sie keine Regelung dahingehend, dann kann der Mitarbeiter einfach sagen, ja,
ich beziehe jetzt meine Rente und ich komme weiterhin jeden Tag zur Arbeit. Das erleben wir auch immer mal wieder, dass wir da angefragt werden, dass man dachte, Mensch, ist ja super, Klaus mit den vielen Krankheitszeiten ist bald im Renteneintrittsalter. Und dann sagt Klaus, Überraschung, ich komme gern weiter. Dass dann gesagt wird, was können wir denn jetzt tun? Der bezieht doch dann Rente. Ja, also außer einem Aufhebungsvertrag oder irgendwie darauf zu hoffen, dass Klaus doch irgendwann keine Lust mehr hat, wenn Brigitte auch Rentnerin geworden ist, ist dann schwierig. Oder sie brauchen eben einen Kündigungsgrund und müssen kündigen. Deshalb hier auch nochmal so einen kleinen Reminder. Gucken Sie Ihre Arbeitsverträge mal durch, ob Sie so eine automatische Beendigung drin haben. Jetzt, was sind die Voraussetzungen? Sie haben so einen Fall. Sie haben einen Mitarbeiter kurz vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Sie möchten diesen Mitarbeiter weiter beschäftigen, weil Sie den ganz dringend brauchen und der Mitarbeiter möchte auch. Und Sie sagen, ja, ich will das Ganze aber jetzt nicht unbefristet, weil wer weiß, der Mensch wird immer älter und vielleicht brauchen wir ihn irgendwann nicht mehr oder irgendwann ist er so teuer, weil er so krank ist. Wir würden das gerne erstmal so befristet so um ein Jahr verlängern. Dann sind Sie hier genau richtig. Sie brauchen erstens, wichtig, eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag, die diese automatische Beendigung vorsieht. Und dann müssen Sie mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung treffen. Und zwar eine schriftliche Vereinbarung noch im laufenden Arbeitsverhältnis. Also wenn der Geburtstag am 23. März ist, dann erreicht der Mitarbeiter ja die Regelaltersgrenze am 31. März. Also immer am Ende des Monats, in den der Geburtstag fällt. So, und das heißt, Sie müssen vor dem 31. März diese Vereinbarung mit dem Mitarbeiter unterschreiben. Zwei Originalunterschriften, bitte kein DocuSign oder sowas. Ich brauche zwei Originalunterschriften unter der Verlängerungsvereinbarung. In dieser Verlängerungsvereinbarung verlängern Sie auch bitte nur. Sie verändern nicht was. Sie kennen das von den Nichtrentnern, wenn Sie eine sachgrundlose Befristung haben und die verlängern innerhalb der 2 Jahre. Auch da dürfen Sie ja nicht die Arbeitsbedingungen anfassen. Ich weiß, dass die Personalabteilung mir dann oft sagt, ja, Juristen, super, toll ausgedacht. Unsere Rentner wollen nicht weiter 40 Stunden arbeiten. Die wollen 25 Stunden arbeiten. Die sagen, ich komme gern weiterhin, aber dann bitte nur im reduzierten Stundenumfang. Wenn Sie sowas haben, dann machen Sie bitte 2 Vereinbarungen. Ziehen Sie das ein bisschen auseinander. Sie dürfen in keinem Falle in dieser Verlängerungsvereinbarung auch irgendwas an den Arbeitsbedingungen ändern. Das heißt, die Position muss erstmal gleich bleiben und die Stunden und die Vergütung, alles bleibt gleich. Wenn Sie das eingehalten haben, dann können Sie schrittweise das Arbeitsverhältnis verlängern, ohne einen Sachgrund zu haben und Sie können das auch mehrfach. Also Sie müssen es nicht nur einmal und sagen, wie lange wird das Projekt noch dauern, sondern Sie können sich überlegen, wir machen jetzt erstmal noch 1 Jahr und dann gucken wir mal, wie es aussieht und im Zweifel machen Sie dann noch mal 1/2 Jahr und dann noch mal 1/2 Jahr. Das geht alles. So, das zu den Voraussetzungen zu § 41 Satz 3 SGB Römisch 6. Und das habe ich Ihnen, glaube ich, schon erzählt gerade. Also der Beendigungszeitpunkt kann mehrfach hinausgeschoben werden. Die Grenze ist Rechtsmissbrauch. Aber ein Rechtsmissbrauch liegt wohl eher, das wurde noch nicht entschieden, wie das bei den Rentnern ist. Aber wenn man so innerhalb von 3 Jahren 12 Befristungen hintereinander packt, ja, wenn man immer nur um 2 Wochen verlängert oder so, da ist man dann irgendwann in dem Bereich des Rechtsmissbrauchs. Aber dass man das immer Jahresverträge oder Halbjahresverträge abschließt, da sehe ich noch keinen Rechtsmissbrauch. Und was ist die Folge? Nämlich, wenn ich eine unwirksame Vereinbarung habe, sprich, ich habe die Schriftform nicht eingehalten, der war noch im Urlaub über seinen Geburtstag und ich habe die Vereinbarung erst im Folgemonat abgeschlossen oder ich habe weitere Arbeitsbedingungen geändert. Ja, die Folge ist, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen neuen unbefristeten Arbeitnehmer. Das heißt, Sie haben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das Sie kündigen müssten, Sie müssten es aufheben oder die natürliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers. Das heißt, die Auswirkungen sind tatsächlich sehr, sehr weit und Sie sollten deshalb dementsprechend vorsichtig sein. Und was Sie heute schon mehrfach gehört haben, aber auch von mir nochmal, denken Sie voraus und setzen Sie sich wieder Vorlagen. Gerade wenn Sie auch einen Betriebsrat haben, dann müssen Sie auch den Betriebsrat anhören. Das ist eine Neueinstellung, weil Sie ja das Arbeitsverhältnis, das eigentlich befristet ist, auf das Erreichen der Regelaltersgrenze, das möchten Sie verlängern. Das heißt, der Betriebsrat kommt mit rein. Der Betriebsrat hat seine Woche Zeit. Das heißt, machen Sie sich eine Wiedervorlage, möglichst 3-4 Monate vorher. Es gibt viele Mitarbeiter, die sagen, ich gehe erstmal zur deutschen Rentenversicherung, ich lasse mich beraten. Ich will erstmal wissen, wann habe ich eigentlich was netto raus. Ja, ich sehe ein paar Leute hier schon nicken, die kennen das also schon. Gehen Sie rechtzeitig auf die Arbeitnehmer zu, die Sie unbedingt halten wollen, damit der Arbeitnehmer das auch mit der Familie besprechen kann, einen Plan machen kann. Die deutsche Rentenversicherung berät da wirklich sehr gut. Also bislang habe ich nur immer sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen von unseren Ansprechpartnern. Und dann haben sie auch noch genug Zeit mit Krankheitszeiten und Urlaubszeiten, das Ganze in eine Vertragsform zu gießen, das Ganze dem Betriebsrat vorzulegen und dann auch mit dem Arbeitnehmer im Original auf einem Dokument zu unterzeichnen. Ich dachte, ich bin so ein knapper Abschluss, ist dann doch ein Thema, das viele Personalabteilungen umtreibt. Und deshalb dachten wir auch, wir nehmen es heute mal auf, weil im Zweifel mindestens einer von Ihnen kennt diese Norm nicht. Jetzt kennen Sie sie. Und es ist eine echt schöne Möglichkeit, sich die Rentner befristet zu halten, wenn man nicht dann aufs Teilzeit- und Befristungsgesetz ausweichen muss. Also vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und wir hoffen, wir sehen Sie auch bei unserem nächsten Tag des Arbeitsrechts.
Zum Abschluss der letzten Spezialfolge von Vanguard spricht anlässlich des Tags des Arbeitsrechts gibt es auch von mir noch nützliche Hinweise. Wenn Sie die Seite vanguard.de besuchen, finden Sie dort zahlreiche Blogbeiträge zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts und alle Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit, mit den Vortragenden in Kontakt zu kommen und die gehörten Themen zu vertiefen, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Ich sage ganz herzlichen Dank an alle Vortragenden, an unseren Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw sowie allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.